Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, auch nach dem großen Preis von Kanada, bei dem ja schon einiges los war, würde ich sagen. Erneut war Regen angekündigt am Rennsonntag. Erneut blieb dieser Regen aus, aber das ein oder andere Team ist dann doch eben ja in so eine Art Falle getreten. Ganz oben mit dabei natürlich das McLaren-Team, aber über all das und noch viel mehr sprechen wir natürlich jetzt in der kommenden Podcast-Folge. Und ich würde sagen, wie sonst auch, starten wir natürlich erstmal mit meinem Driver-Rating. Und da fangen wir dann hinten an und ganz hinten da leider, muss man sagen, Arvid Lindblad, nach seiner Leistung an diesem Wochenende hätte er definitiv ja mehr verdient gehabt, konnte das Rennen aufgrund eines Problems an seinem Auto nicht starten, also ja, kein Rennen für Arvid Lindblad, aber abgesehen davon, was ja jetzt wirklich nicht seine Schuld war, hat er ein so gutes Wochenende gefahren, war schneller unterwegs, deutlich schneller als Liam Lawson, obwohl er das allererste Mal in Kanada unterwegs war. Er war richtig stark im Sprint unterwegs, in beiden Qualifying Sessions ins Q3 eingezogen. Also ein richtig, richtig starkes Wochenende, super nah dran, auch an Max Verstappen und Isaac Hatcher, muss man sagen, insbesondere im Sprintrennen. Und deswegen ist es für Arvid Lindblad auf jeden Fall eine 9 von 10. Für eine 10 von 10, da hätte es dann doch das Rennen sein müssen, weil das natürlich schon auch die meisten Punkte gibt. So. Aber ich schätze schon, wenn da kein grober Fehler unterlaufen wäre, die Strategie gut gewesen wäre, dann hätte Arvid Lindblad, glaube ich, definitiv richtig gute Chance gehabt, einen richtig gute Punkte zu holen. Deswegen ärgerlich für ihn, trotzdem ein super Wochenende, auf dem er auf jeden Fall aufbauen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Duell zwischen Arvid Lindblad und Liam Lawson entwickelt. Weil Arvid Lindblad ja aktuell schon, finde ich, schon ein bisschen die Nase vorn hat, so in den letzten ein, zwei Rennen. Liam Lawson ist auch wieder näher dran, hat sich auch übers Wochenende hinweg so ein bisschen rangearbeitet, finde ich, war dann auch näher dran und hat ja auch Punkte an diesem Wochenende geholt. Aber ja, es unterlaufen dann doch irgendwie mal Fehler und so, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt bei Liam Lawson, der doch als Erfahrener eben, ja, ins Wochenende ging, sag ich mal. Oder generell in diesem Sommer. Weiter machen wir mit Alex Albon, der das Rennen eben beenden musste aufgrund eines Crashs mit Piastri. Alex Albon war dabei allerdings unverschuldet. Der Crash ging auf jeden Fall auf die Kappe von Oscar Piastri. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Ist ja sehr, sehr optimistisch in diese Kurve reingefahren und hat dann eben Alex Albon abgeräumt. Ja, ansonsten Williams, finde ich, ein bisschen unterm Radar geblieben dieses Wochenende, aber trotzdem auch kein schlechtes Wochenende. Für mich bei Alex Albon so eine 7 von 10. Und ein ähnliches Bild ist auch bei Fernando Alonso. Zwischendurch immer mal wieder da, aber ja, im Aston Martin geht halt irgendwie relativ wenig aktuell, deswegen dort auch eine 7 von 10. Weiter machen wir mit George Russell, der sich ja verständlicherweise sichtlich geärgert hat über eben dieses technische Problem. Ich muss sagen, erst dachte ich gar nicht, dass es ein technisches Problem ist, weil er ja so über den Rasen gefahren ist. Dachte ich, dass er selbst irgendwie das Auto verloren hätte und sich dann irgendwie was kaputt gemacht hätte. Aber nee, es war ja wirklich ein technisches Problem an seinem Mercedes. Musste deswegen aufgeben. War natürlich schade. Aus Zuschauerperspektive hatten wir dann nicht mehr so dieses spannende Duell ums Sieg, weil sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen ging es da ja ordentlich ab, auf jeden Fall zwischen George Russell und Kimi Antonelli. Und für ihn ist natürlich super ärgerlich, was die WM angeht. Also es ist doch nochmal angewachsen, ordentlich dieser Abstand. Und man muss sagen, ich fand George Russell an diesem Wochenende auf jeden Fall deutlich besser als in Miami. Er war jetzt nicht super weit vorne, aber trotzdem konnte er sich im Qualifying vor Antonelli setzen, auch im Sprint, also war auf jeden Fall, glaube ich, ein besseres Wochenende als zuletzt in Miami. Und ich glaube, da kann George Russell auch was von mitnehmen. Und das gibt ihm, auch wenn er jetzt diesen Ausfall hatte, durchaus nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein dieses Wochenende. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Neben dem Ausfall von Mercedes gab es auch einen Ausfall bei McLaren, und zwar Lando Norris. Der musste das Auto ebenfalls aufgrund eines technischen Problems abstellen. Ja, für McLaren, also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich zum Rennsonntag sagen soll. Da fehlen mir wirklich ein bisschen die Worte. Wir reden da gleich nochmal ein bisschen im Detail rüber. Ansonsten, Lando Norris, eigentlich ein super Wochenende gefahren, war der nächste dran an den beiden Mercedes-Fahrern, muss man halt einfach mal so sagen. Gute Starts gehabt, ist da, hat sich gute Duelle geliefert, war der Einzige, der ja so ein bisschen mithalten konnte mit Mercedes. Deswegen auch sehr schade, dass McLaren am Sonntag so die Strategie gewählt hat, weil dadurch blieb uns Zuschauern, glaube ich, auch ein spannendes Duell verwahrt. Ja, es wäre schwierig gewesen, die Pace mitzugehen, aber wenn es einer geschafft hätte von vorne, glaube ich, wäre es Lando Norris gewesen, weil er das ganze Wochenende über dann doch am nächsten dran war. Ja, für mich ist es an diesem Wochenende so eine 8 bis 9 von 10. Vielleicht eher so Richtung 8 von 10. Die Frage, inwieweit er an der Strategie beteiligt war, ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Er hat selber gesagt, ja, er nimmt sich damit in die Schuld und sagt, das waren beidseitige Entscheidungen. Und dadurch, dass auch Piastri dieselben Reifen am Start hatte, die Inters, zeigt es, finde ich, schon auch, dass es sich wohl um eine Teamentscheidung handelt, weil sonst wäre dann man doch vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Fahrer eingegangen. Ja, Norris wollte die Reifen wohl auch, das hat er auch gesagt, aber ist natürlich jetzt immer schwierig, ne? Wie war es wirklich am Anfang, die Diskussion? Und ja, deswegen falsche Entscheidung auf jeden Fall. Ansonsten aber ein gutes Wochenende von Norris. Der hatte eine richtig gute Pace drauf und war auf jeden Fall auch schneller als Piastri, deutlich schneller als Piastri teilweise. Und deswegen, ja, für mich so eine 8 von 10. Dann geht es weiter mit dem letzten DNF. Also irgendwie hatten wir dieses Wochenende wieder extrem viele Ausfälle, muss man sagen. Finde ich auch immer ein bisschen schade. Sergio Perez hatte ebenfalls einen Ausfall. Für mich an diesem Wochenende eine 7 von 10. Auf jeden Fall in einer besseren Form als Valtteri Bottas. Mit dem machen wir dann weiter. Der dann als Erster das Rennen beenden konnte, allerdings eben von hinten. Für mich war Valtteri Bottas ein 5 von 10. Also das ist halt irgendwie einfach noch zu wenig. Man sieht halt auch einfach wenig von ihm, muss man auch sagen. Deswegen ist es für mich, ja, so eine 5 von 10. Auch Lance Stroll bei seinem Heim-Grand Prix ging irgendwie wieder wenig. Generell, wie gesagt, Aston Martin, Cadillac, da geht einfach wenig. Deswegen ist es für mich auch nur eine 5 von 10. Esteban Ocon, der hat nochmal, also da gab es vor dem Rennen auf jeden Fall ordentlich Diskussionen rund um seine Personalie. Steht ja angeblich wohl vor dem Aus, mitten in der Saison. Ob das jetzt wirklich passiert beim Haas-Team, boah, finde ich echt eine schwierige Sache. Hat sich da ja auch nochmal geäußert. Ist natürlich für so einen Fahrer wie Esteban Ocon auf jeden Fall auch nicht schön. Für keinen Fahrer ist das schön, wenn so um ein Gerede über einen geredet wird. Erst dachte ich, es hat ihn ein bisschen gepusht, weil er ja doch relativ nah dran war an Oli Bearman. Ich glaube, im Sprint-Quali war er sogar besser unterwegs. Aber also im Qualifying und im Rennen hat sich das Blatt dann irgendwie wieder so gewendet und es war dann doch eher Oli Bearman, der wieder besser performt hat und der dann eben auch einen Punkt geholt hat. Und das ist dann natürlich eher wieder schwierig. Deswegen ist für mich bei Esteban Ocon 106 von 10. Weiter machen wir mit Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg, die beiden Audis auf Position 12 und 13. Ja, erneut auch ein schwieriges Wochenende. Also die Pace im Audi ist irgendwie nicht so wirklich da, habe ich das Gefühl. Bei beiden einfach schwierig. Für mich ist es bei beiden so eine 7 von 10. Ich glaube, viel mehr können sie aktuell nicht machen. Audi muss da auf jeden Fall nochmal nachliefern. Anfang der Saison sah es ja deutlich besser aus. Und deswegen, ja, mal sehen, was Audi, wozu Audi noch in der Lage ist. Und dann machen wir weiter mit Platz 11. Der letzte ohne Punkte, der geht an Oscar Piastri, der für mich an diesem Wochenende nur eine 4 von 10 bekommen hat. Er war langsamer als der Teamkollege. Nicht super langsam, also im Qualifying war er dann doch noch relativ nah dran, meistens hinter Norris, aber im Rennen dann doch auch eher langsamer unterwegs auf jeden Fall. Der Fehler mit Albon, ganz ehrlich, es darf ihm eigentlich nicht passieren. Das ist nur eine Aufholjagd. Das hat ihm extrem gekostet. 10 Sekunden Schaden, musste an die Box. Sonst wäre er auf jeden Fall noch Richtung Punkte gekommen. Ja, und deswegen ist es für mich auch nur so eine 4 von 10, vielleicht eine 5 von 10, aber mir auch nicht bei Oscar Piastri an diesem Ort. So, und dann kommen wir zur Top 10, zu den Punkten. Und die werden von hinten quasi angeführt von Olli Berben, der sich dann eben einen Punkt sichern konnte. Wie gesagt, Anfang des Wochenendes tat er sich noch ein bisschen schwerer, aber während des Wochenendes hat er sich dann wieder gesteigert, ist dann eben auch in die Punkte gefahren. Für mich ist es deswegen 8 bis 9 von 10 für Olli Berben. Weiter machen wir mit Carlos Sainz. Ähnliches Bild, finde ich. Hat da auf jeden Fall auch nochmal, dann ist er nochmal richtig stark zurückgekommen. Und deswegen ist es für mich bei Carlos Sainz, dass er dann auch, ja, auf einmal in den Punkten quasi war, auch eine 8 bis 9 von 10. Weiter geht's mit Pierre Gasly. Alpine scheint sich aktuell wirklich ja, gut zu verkaufen, sind da extrem gut unterwegs und holen gute Punkte. Aber was auch zu weit gehört, Pierre Gasly ist erneut eben hinter Franco Colapinto ins Ziel gekommen. Also trotzdem Punkte, aber Pierre Gasly dann doch eher deutlich dahinter, auch in den Qualifying Sessions. Deswegen für mich auch nur so eine 7 von 10. Klar, er hat nochmal gute Punkte geholt, deswegen kann man vielleicht auch so über eine 8 von 10 nachdenken. Aber auf jeden Fall dann doch ja, schon fast deutlich langsamer als Franco Colapinto, würde ich sagen. Liam Lawson trennt die beiden Alpine-Piloten. Wie gesagt, ich habe schon kurz über Lawson geredet. Hat sich, finde ich, im Rennen auf jeden Fall ganz gut gemacht, aber in Wochenende zuvor dann doch auch deutlich langsamer als Arvid Limpert. Man hat natürlich jetzt im Rennen auch nicht so direkt den Vergleichswert, weil Arvid Limpert das Rennen eben nicht starten konnte. Für mich ist es deshalb so eine 8 von 10. Oder kommen wir zu Franco Colapinto. Für mich, boah, vielleicht sogar Fahrer des Wochenendes. Hat mich wirklich überrascht, dass er nochmal so eine Leistung zeigen konnte, vor allen Dingen nach Miami, wo er auch schon echt gut unterwegs war. Aktuell ist er wirklich in einer richtig guten Form. Er scheint sich wohlzufühlen mit dem neuen Auto. Das scheint echt gut zu passen, dieser Alpine mit dem Mercedes-Motor und Franco Colapinto. Und deswegen ist es für mich bei Franco Colapinto auf jeden Fall eine 10 von 10. Dann kommen wir zu Isa Katja, der punkte- und platzierungstechnisch eigentlich einen guten Job gemacht hat mit Platz 5. Bisschen hinter Verstappen, so. Platzierungsmäßig war, finde ich, das ganze Wochenende gut dran, auch in den Qualifying Sessions war da echt einfach gut mit dabei. Aber jetzt kommen wir zum Rennen. Im Rennen hat er sich dann doch den einen oder anderen Fehler wirklich geleistet. Da hat er einfach profitiert, dass er eine Riesenlücke zu Franco Colapinto hatte. Hatte eine 10-Sekunden-Strafe, hatte eine Stop-and-Go-Penalty. Also, das war schon einiges auch Unnötiges dabei. Für mich ist es deshalb nur eine 7 von 10, auch wenn er gute Punkte geholt hat. Ich glaube, im Vergleich zu Miami ist es für ihn trotzdem auch eine Art Boost, weil er eben näher dran war wieder an Max Verstappen. Aber ja, das mit den Fehlern darf ihm auf jeden Fall sonst nicht passieren, weil ich glaube nicht, dass es nochmal so ein Rennen unbedingt geben würde, dass er trotz irgendwie zwei großer Strafen dann weiterhin vor dem hinter ihm Fahrenden bleibt. So, weiter geht's mit Charles Leclerc, Platz 4. Auf dem Papier gar nicht so schlecht, aber ja, im gesamten Wochenende hinweg auf jeden Fall langsamer als Lewis Hamilton und deswegen für mich auch nur so eine 7 von 10, vielleicht sogar eher so Richtung 6 von 10. Machen wir weiter mit dem Podium. Max Verstappen steht da auf Platz 3. Starke Performance, finde ich, vom Red Bull ist da wirklich gut mit dabei und auch Max Verstappen. Zunächst mit Problemen am Wochenende, aber im Rennen dann wieder voll da und deswegen für mich so eine 9 bis 10 von 10. Lewis Hamilton finde ich super Wochenende. Ein, zwei kleine Fehler mit dabei übers Wochenende hinweg, aber ansonsten richtig stark und deswegen für mich auf jeden Fall eine 9 von 10. Und dann kommen wir zu Platz 1, zu Kimi Antonelli. Für mich an diesem Wochenende eine 9 von 10. Keine 10 von 10. Es war dann doch nicht so das riesenrunde Wochenende. Starker Sieg, starkes Rennen, aber ja, im Sprint. Beziehungsweise in den Qualifying Sessions manchmal noch einen Tick zurück und deswegen ist es für mich eine 9 von 10. So viel also zum Driver Rating und wie gerade schon gesagt, wollen wir natürlich noch mal ein bisschen genauer über das ja, durchaus spannende Duell zwischen George Russell und Kimi Antonelli sprechen. Also an diesem Wochenende, boah, ich glaube, wäre George Russell nicht ausgefallen, dann wären wir vielleicht. Hätten wir dann doch noch die ein oder andere Berührung gesehen, weil Also da waren schon wirklich enge Nummern dabei. Also einmal Kimi Antonelli, der sich da wirklich verbremst und fast in George Russell reinfährt, aber auch das ein oder andere Mal relativ weit weg von der Ideallinie. Also da waren wirklich, ja, da waren die ein oder anderen sehr, sehr spannenden und sehr, sehr knappen Duelle, würde ich mal sagen, mit dabei. Aber trotzdem fand ich es auf jeden Fall schön, dass Mercedes die beiden hat fahren lassen, weil das natürlich auch, ja, das Spannende irgendwie so ist mit dabei. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses Duell entwickelt. Ich glaube schon, dass es beide extremst wollen, natürlich. Aber dass man eben auch so zwei verschiedene Charaktere hat, die dann irgendwie so aufeinandertreffen. Und ja, das macht es, glaube ich, einfach super spannend und besonders, dann das Duell zu verfolgen. Für Kimi Antonelli ist jetzt eben der vierte Sieg in Folge. Und das könnte für George Russell dann natürlich ein Problem werden, weil er muss jetzt auch dringend nochmal wieder Punkte holen. George Russell jetzt mit 88 Punkten, Kimi Antonelli 106. Also das sind dann doch schon ein paar Punkte. Und ja, ich glaube, das können, also wir können uns auf jeden Fall auf noch sehr spannende Momente freuen. Und bin ich gerade, Moment mal kurz, jetzt habe ich hier irgendwie gerade gesehen, 106 Punkte. Ich glaube, Kimi Antonelli, der hat doch eigentlich schon ein paar mehr, oder? Naja, auf jeden Fall heiße Duelle bei Mercedes, auf die wir uns, glaube ich, dann auf jeden Fall auch wirklich freuen können. Das ist, glaube ich, mal klar. Und genau, Kimi Antonelli mit 131 Punkten und George Russell mit 88 Punkten. So ist es richtig. Ja, also, wie gesagt, sehr spannend auf jeden Fall das Duell bei Mercedes. Ähnlich wie wir es im letzten Jahr hatten bei McLaren, auch so ein bisschen, da ja Lando Norris unter anderem auch mit dem Ausfall in Kanada aufgrund eines Crashes und ist dann trotzdem Weltmeister geworden. Vielleicht gibt das ja ein bisschen Schwung für George Russell. Mal sehen. Für McLaren war es aber ein Desaster-Sonntag. Und als ich wirklich die Strategie dann gesehen habe, beziehungsweise dass McLaren auf den Intermediates startet, da dachte ich mir wirklich, oh, das ganze Rennen versaut. War ja auch so. Also, die Entscheidung, bin ich ehrlich, kann ich immer noch nicht nachvollziehen und auch nicht wirklich diese Erklärungen drumherum, dass ja, hätte man nicht diese zwei Formation Laps gehabt, wäre das nicht passiert, hätte man mehr profitiert und sowas. Ganz ehrlich, nein, da hat es auch nicht geregnet. Ja, es war feucht, aber die anderen konnten wirklich relativ problemlos auf den Softreifen fahren. Selbst Rookies wie Arvid Lindblad werden auf Slicks gestartet. So. Deswegen verstehe ich da nicht so ganz, warum McLaren da wirklich dann Richtung Intermediums greift. Ist schon eine risikobehaftete Strategie. Das ist eigentlich so eine Strategie, die du machen kannst, wenn du nicht mal in den Punkten stehst, also irgendwie 13. oder 14. bist. Und nicht, wenn du Platz 3 und Platz 4 hast und mit einem Softreifen richtig gut in Führung gehen kannst. Was wir ja bei Lando Norris gesehen haben, der einen richtig guten Start hatte. Ja, aber dann eben wieder verloren hat. Und deswegen finde ich das echt ja, schade, dass man da mit der Strategie so Probleme hatte. Früh reingekommen, dann ein bisschen durchgekämpft, dann immer wieder Probleme auch an den Autos. Die mussten dann nochmal reinkommen, beide. Ja, deswegen, ja, schon ein bisschen, ja, unnötig, Desaster. Und andere haben eben eine bessere Entscheidung getroffen. Und es klang jetzt auch nicht so, dass es eine riesenschwere Entscheidung war zwischen Regenreifen und Soft, sondern für viele war es eigentlich relativ klar, es sind die Soft bzw. Medium, was man dann eben nehmen möchte, die Slicks halt einfach. Und das fällt, finde ich, jetzt immer wieder vermehrt auf, dass das letzte Saison auch schon aufgefallen ist, McLaren strategisch gesehen oft ziemlich schwerwiegend schwerwiegend schlechte Entscheidungen trifft. Es wirkt auch alles so ein bisschen unsicher und ja, wir wollen kein Risiko eingehen. Ja, schwierig. Vielleicht muss sich dann der Fahrer auch mal irgendwie anders durchsetzen, das anders beurteilen können. Weiß ich nicht. Muss man intern auf jeden Fall mal schauen. Und ist halt super ärgerlich, weil man als Team jetzt am Rennsonntag gar keine Punkte holen konnte, aufgrund des Problems von Lando Norris und Oscar Piastri ja auch nur Elfter gewesen. Und ich glaube, man hätte richtig gute Punkte holen können und auch natürlich schade, weil ich glaube, dass die beiden durchaus vorne noch für ein spannendes Duell gesorgt hätten. Sei es vielleicht mit den Mercedes-Fahrern gewesen, weil die sich eben auch behakt haben, oder sonst vielleicht mit Max Verstappen, Lewis Hamilton ums Podium. Da wäre, glaube ich, auf jeden Fall Spannung drin gewesen und deswegen, ja, natürlich schade und ärgerlich. Mal sehen, wie McLaren sich von diesem Strategie-Chaos, sage ich mal, erholt. Dann beim nächsten Rennwochenende in Monaco, also eine Woche Pause und dann geht es weiter in Monaco. Ganz ehrlich, da kann man eigentlich nicht so viele Fehler machen im Thema Strategie, was zumindest das Rennen angeht. Weil wichtig ist einfach, dass man nicht zu spät zur Boxenstopp kommt und von allen überholt wird. Weil zurück überholen eher schwierig. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall dann auf ein hoffentlich spannendes Rennen in Monaco, auch wenn das natürlich immer, ne, von Thema keine Überholmöglichkeiten immer natürlich eher schwieriger ist. Aber wir können uns, glaube ich, auf jeden Fall auf ein sehr, sehr spannendes Qualifying freuen. Das ist in Monaco auf jeden Fall immer eines der besten Qualifying-Sessions auf oder im ganzen Rennkalender. Aber über all das sprechen wir dann noch in der kommenden Podcast-Folge. Da gibt es dann eben die Vorschau zum großen Preis von Monaco. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ein Fan wartet stundenlang vor dem Dakota Building in New York. In der Hand hält er das neue Album von John Lennon, Double Fantasy. Lennon kommt aus dem Gebäude, bleibt stehen und unterschreibt ihm freundlich das Cover und fragt sogar noch, Can I do anything else for you? Und nur wenige Stunden später erschießt derselbe Mann John Lennon. Aber warum tötet ein Fan sein eigenes Idol? Bei Tatort Musik rekonstruieren wir heute nicht nur das Attentat auf einen der berühmtesten Musiker der Welt, den Mord an einem der berühmtesten Musiker der Welt, sondern die verstörende Geschichte einer Bewunderung, die irgendwann in Enttäuschung, Projektion und Gewalt umschlägt. John Lennon, tödliche Enttäuschung, jetzt bei Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt.